Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Roadbike Podcast. Heute mit einer Sonderfolge mal wieder zum Thema Gravelbike. Ich bin der Felix und freue mich heute über einen ganz besonderen Gast. Max Riese ist bei mir. Max, 36, geboren in Dresden, wohnhaft in Salzburg. Radfahrer, Mensch, Ultra-Radsportler. Willkommen, Max.
Danke dir.
Möchtest du dem noch irgendwas hinzufügen?
Boah, es war relativ condensed, kann man so sagen.
Gut, wir haben jetzt auch noch eine Stunde Zeit, um dich noch ein bisschen näher kennenzulernen. Bevor wir loslegen, hat mir der Erik aber gesagt, wir müssen unseren Showpartner noch vorstellen und hat mir dazu ein Soundfile geschickt.
Da kommt die Werbekarawane.
Bevor wir mit der Podcast-Folge weitermachen, ein kurzer Hinweis von unserem Showpartner Join. Ihr kennt Join ja mittlerweile aus unserem Podcast. Das ist eine KI-basierte Trainings-App, die euch euren Trainingsplan für eure Saisonziele maßschneidert. Und die Workouts, die euch in Join vorgeschlagen werden, die könnt ihr mit eurem Garmin, eurem Wahoo, eurem Hammerhead-Radcomputer synchronisieren. Und da hat Join jetzt eine Erweiterung seiner Auto-Sync-Funktion vorgestellt, und zwar, wenn ihr eine Einheit verändert, also ihr der App zum Beispiel sagt, oh, ich fühle mich heute nicht so gut, ich hätte lieber den leichteren Tag oder ich habe heute die Beine meines Lebens, ich will heute richtig hart in der Walle fahren, dann könnt ihr das ja in Join relativ einfach anpassen und dann wird das Ganze in Sekundenschnelle auch jetzt auf euer Gerät synchronisiert. Also ein bereits geplantes Training, wenn ihr das ändert, wird jetzt blitzschnell umgestellt. Ich finde das ziemlich cool, weil ich kenne es manchmal, ich stehe dann vor der Haustür, will irgendwie losfahren, will das Workout starten und dann ist das aber irgendwie doch nicht das, was ich jetzt eigentlich fahren wollte. Muss dann wieder hoch in die Wohnung, muss dann wieder alle Geräte im WLAN miteinander verbinden. Alles ein bisschen umständlich und mit der neuen Autosync-Funktion klappt das alles ein bisschen einfacher und ein bisschen geschmeidiger. Und jetzt weiter mit der Podcast-Folge. Das war die Werbekarawane.
Keine Ahnung, Max, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das so ein bisschen, wenn du ganz viele Dinge vorhast und zu tun hast und überhaupt keine Zeit. Ist dir das schon mal untergekommen? So?
Ist so mein Daily Struggle, würde ich sagen, ja. Tag hat nicht genügend Stunden.
Ja, genau. Wenn irgendjemand einen Trick hat, wie man das ändern kann, außer Schlafentzug, dann bitte gerne melden. Ich hatte viel zu wenig Zeit, mich auf diesen Podcast hier vorzubereiten, obwohl wir seit 2 Wochen schon verabredet haben, dass wir ihn machen. Ich hatte kurz überlegt, ich habe mal mit Rick Zabel, über den habe ich ein Porträt geschrieben und dann habe ich meine Tochter einfach die Fragen schreiben lassen. Da kamen sehr spannende Sachen bei raus.
Das glaube ich.
Aber leider ist die mittlerweile auch im Teenie-Alter, das funktioniert nicht mehr. deshalb musste ich mir dann doch Fragen selber überlegen. Wie heißt du? Nein.
Max Riese.
Ich habe mir überlegt, wir möchten mit dir über das Hellenic Mountain Race sprechen, das du vor ein paar Wochen gefahren bist und auch ziemlich erfolgreich gefahren bist. Bevor wir das machen gleich, möchte ich aber noch das nagelneue Gravelbike-Magazin vorstellen. Heft 2 2026 ist ab sofort zu haben. Ihr müsst euch das also sofort holen. Am besten natürlich im Abo, das wir jetzt haben. Alle Hefte direkt zu euch nach Hause, vor allen anderen und zum Vorzugspreis. Also eigentlich müsst ihr das unbedingt machen. Der Max hat bestimmt auch schon 5 Abos.
Kriege ich einen Affiliate-Link?
Und ich hab mir überlegt, so als Intro in die Geschichte, stellen wir einfach mal gemeinsam das Heft vor. Ich schmeiß dir die Themen rüber, die wir im kommenden oder im neuen Heft haben. Und du gibst zu jedem Thema ganz kurz deine, was du dazu denkst. So deine Einordnung. Gar nicht lang, nur irgendwie 1-2 Sätze, fertig. Und dann wissen alle, was sie in unserem schönen neuen Gravelbike-Magazin erwartet. Hast du Bock?
Ja, mach mal.
Nein, wäre jetzt auch echt blöd gewesen. nee, lass das bitte nicht machen. Okay. Also, ich leg mal los und gehe einfach durch die Inhaltsangabe. Und was wir haben in dem neuen Gravelbike-Magazin ist eine wundervolle Reportage über das Sneak Peaks Adventure. Markus Kauf hat zweimal teilgenommen und berichtet von seinen Erfahrungen über dieses super harte Bikepacking-Abenteuer in den Dolomiten. Dein Take, Max?
Habe ich schon gemacht. Wunderschön. Ich meine, Italien, Slowenien, viel Espresso und Pastries. Super geil. Und vielleicht auch ziemlich passend, dass der Raphael-Organisator direkt neben mir sitzt.
Nein! Ja, ich bin als Special Guest hier. Ja, ich bin vor 10 Minuten bei Max angekommen.
Das gibt's ja nicht.
Ja. Ja, Glückwunsch auch noch nachträglich zum Sieg von Max 2024. Der ist, wie lange hast du gebraucht?
Boah, keine Ahnung.
Boah. Weiß nicht, ne? Max war auf jeden Fall sehr, sehr schnell, die Zeit immer noch ungeschlagen, mit wahrscheinlich der härtesten Route, die es auch gab. Und im Vergleich dazu Markus, der als im ersten Jahr als Letzter reinkam, im letzten Jahr weiß ich gar nicht, wann er reinkam, aber ja. Das, da lag eine große Stange, da lag, glaube ich, so eine Woche oder 8 Tage dazwischen.
Vielleicht kurze Einordnung für alle da draußen. Raphael ist Organisator von Sneak Peaks, von dem Bikepacking-Abenteuer in den Dolomiten. Und ich bin hier mit Max zum Podcast verabredet. Und er klingt sich hier gerade ein und dann sehe ich auf einmal Raphael auf dem Video, der neben ihm sitzt. Ja, jetzt haben wir ihn kurz hier, da kann er auch was erzählen. Genau, 2024 war Max dabei, das war, glaube ich, das Jahr, wo das Wetter so gut war, ne?
Ja, da waren ziemlich biblische Regenfälle dabei, was aber für mich eigentlich ganz nett war. Dann habe ich halt 12 Stunden auf einem Refugio halt verbringen können. Gab Schlimmeres. Und ich habe es vor dem Schnee geschafft, aber ich glaube, einige nach mir haben da wirklich ganz, ganz harte Bedingungen mit Schnee und allem gehabt.
Man muss da leider dazu sagen, Max war auf jeden Fall derjenige, der so ein bisschen Streckentester noch in dem Jahr war, weil ich habe die Routen teilweise anpassen müssen, weil dann danach kam 50 Zentimeter Neuschnee. Und Max und ich kennen uns ja schon lange, deshalb wusste ich so, Max kann man auch getrost rumschicken, ohne dass ich dann zu viel Hass abbekomme. Aber tatsächlich war es so, dass Max dann bei einigen Abstrecken gesagt hat, ey Raphael, shit, musst du rausnehmen, das würde ab jetzt gefährlich werden. Und dann haben wir auch die Routen Stück für Stück immer anpassen müssen. Was super traurig war, weil das schon einen Einfluss auf die Route insgesamt hatte. Aber Max ist viele Teile gefahren, die die anderen Personen dann am Ende gar nicht mehr gefahren sind. Mhm. Ja, das war auf jeden Fall die härteste Version. Ja.
So einen Live-Streckentester vorab zu haben.
Ja. Ungeplant, aber war so.
Die Abschnitte, ja, die ich nicht gemacht habe, wären nochmal cool.
Ja, die kommen dieses Jahr rein. Dieses Jahr nehme ich die Abschnitte wieder rein, die wir damals rausnehmen müssten. Und ich hoffe, dass dieses Jahr keine 50 cm Neuschnee reinkommen.
Ja, dann kannst du jetzt ganz kurz noch ein bisschen, machen wir doch noch ein bisschen Werbung. Kannst du einmal Werbung für dieses Jahr machen? Kann man sich noch anmelden? Wann findet es statt? Wer sollte da mitmachen? Und dann kannst du Richtung Innsbruck und Bozen düsen und ich mache mit Max weiter hier.
Ja, also Start ist Ende August, am 26., 28. und 30. August. Das sind 3 Distanzen von 500 bis 1100 Kilometer. Anmeldung ist noch offen bis ungefähr einen Monat davor, also bis Ende Juli. Und ja, es wird wieder sehr bergig. Ich saß die letzten Tage noch mal lange dran und habe gerade bei der Adventure-Route versucht, die Route von 45.000 Höhenmeter irgendwie noch runterzubringen. Und ich habe es geschafft, auf jetzt 38. Aber Es bleibt weiterhin sehr abenteuerlich, sehr raw, sehr echt, würde ich sagen. Also ne, Dolomiten sind einfach ein hartes Pflaster. Und wenn man nicht auf den Straßen fahren will und will Offroad bleiben, dann gibt es halt einfach viele Bergpässe, die jetzt nicht für das normale Gravelbike gemacht sind. Aber ja, einfach wunderschön.
Hey, Dolomiten, da geht es auch mal so ganz sachte auf schönen Schotterwegen bergauf über viele, viele Kilometer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
War das nicht Dolomiten? Meistens schon, der Start schon, aber oben die letzten 2-3 Kilometer auf dem Pass, da wird es dann ein bisschen rougher.
Rougher, ja, nice. Sehr schön, ja, cool, dass du hier warst. Dann
sage ich mal tschüss, hab noch eine schöne Zeit und dann hören wir uns. Ein schönes Ding. Ja.
Viel Spaß noch beim Scouten. Tschüss. Das ist ja lustig. Ja, und wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Erlebnisreportage mit wirklich epischen Bildern, wo ihr auch so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was da für ein Wetter war tatsächlich. gibt's im Gravelbike-Magazin und wir machen weiter. Nächstes Thema. Was haben wir denn hier? Luisa Werner, die war beim Tracker 360 und zwar mit Baby.
Wahnsinn. Ich finde es wirklich, wirklich cool. Zum einen durchbricht es so ein bisschen so das Stigmata, dass das dann nicht mehr möglich ist. Und zum anderen zeigt es halt auch, ja, was möglich ist, wenn man in der Partnerschaft halt wirklich zusammenarbeitet, dass man trotzdem noch seine Hobbys ausleben kann. Also ich finde es wirklich ein cooles Thema.
Alright, nächstes Thema. Wir stellen den Chicane Bike Club aus Berlin vor, eine Flinter-Community, die vor allem auf Gravelbike unterwegs ist. Dein Take, Flinter?
Ja, also ganz schlimm, dass ich da als Mann nicht mitmachen kann. Na, also ich finde es wirklich top. Wir haben sowas Ähnliches hier auch in Salzburg und es wird immer mehr. Und es ist nicht wirklich cool für uns als Industrie und Sport, dass wir so geringen Anteil an Frauen haben. Mhm. Und vielleicht schaffen wir es ja irgendwann doch einmal dahin, dass wir so annähernd Richtung 50% kommen. Also bitte immer mehr damit.
Ja, also was Chicane Bike Club, was sie machen, ist eigentlich mega. Du darfst mitfahren, auch als Cis-Mann, ist überhaupt kein Problem. Ah. Aber du musst halt akzeptieren, dass im Mittelpunkt stehst du halt dann nicht, sondern eben die Flinter-Menschen, die mitfahren. Und genau, also es ist nichts Ausschließendes, sondern eher was, wo sich alle einfach wohlfühlen sollen können. Und das finde ich sehr, sehr schön.
Sehr cool.
Dann, genau, im Rahmen, da habe ich auch den Chicane Bike Club kennengelernt. Bei der Velo Berlin waren wir vor Ort. Dein Take, Velo Berlin? Warst du auch schon, oder?
Ja, vor 3 oder 4 Jahren. Coole Location, wichtiger Knotenpunkt halt auch und eine riesen Community. Also bin gespannt, wie es jetzt so entwickelt. Derzeit ist ja so ein bisschen so der Shift, dass die Cycling World so der Dreh- und Angelpunkt in Europa wird. Und es ist, glaube ich, aber wichtig, dass wir verschiedene Messen haben, die halt auch verschiedene Subkulturen etc. halt präsentieren können.
Ja, und was in Berlin passiert, ist halt mega spannend. Ne? Alleine schon durch dieses Multikulturelle der Hauptstadt mit ihren Millionen Menschen, die da wohnen, dieses riesige Einzugsgebiet und tatsächlich die Location ist halt echt da. Flugfeld Tempelhof, der Flughafen, auch wenn die Geschichte nicht so ganz einfach ist, aber es ist mega. Und tatsächlich auch drumherum, wir waren da mitten in der Stadt, aber wir haben einen Gravel Ride gemacht mit Chicane und ich war wirklich erstaunt, wie viele coole Schotter-Gravel-Wege die auch mitten in der Stadt da finden. Das ist echt sehr schön. Dann nächstes Thema. Oh, wir haben unsere Wahl zum Gravel Bike des Jahres mitmachen und fantastische Fahrräder gewinnen. Also es gibt ganz tolle Räder auch zu gewinnen, unter anderem Gravelbike von Stork. Jetzt kannst du natürlich direkt mal hier biasen, Max, und sagen, was ist dein Gravelbike des Jahres? Die Antwort wird mich überraschen.
Er muss ein Aspero 5 sein, oder? Also es gibt derzeit wirklich viele spannende Richtungen, die sich Gravelbikes entwickeln und da wird es wahrscheinlich eher die Frage für euch in der Zukunft sein, wie viele Kategorien macht ihr dafür? aber ja, also für mich natürlich ein steifes Aero Race Gravel, ein gutes Tool, für andere überhaupt nicht. Und das macht es, glaube ich, auch so spannend, was dann irgendwie so der Median daraus wird.
Ja. Gravel Events, wir verraten unsere Highlights für den Sommer. Was ist dein Highlight-Event für den Sommer? Hast du noch was?
Gravel-Highlights des Sommers. Ui. Ich bin Ende des Monats beim Backyard Gravel in Hamburg. Bin sehr gespannt, war seit Ewigkeiten nicht dort. Bei uns in der Region ist die Salzkammergut Trophy. Die machen mittlerweile 2 Strecken für Gravel. Also es gibt einfach so viele kleine Sachen. Ich will mich jetzt gar nicht so wirklich festlegen. Ich bin einfach irgendwie begeistert, wie viele unterschiedliche Sachen es gibt. Und ja. Schauen wir das
Wahnsinn,
alles
ganz wie sich gerne. Das entwickelt hat über die letzten Jahre. Nicht? Du bist ja auch schon ein paar Jahre dabei, wenn wir gesehen haben, was so, also nicht 2018, 2019 so im Kalender war und wie sich das in den paar Jahren entwickelt hat.
Ja.
Unfassbar. Wir haben ein Interview mit Markus Weinberg über sein Abenteuer auf dem European Connection Trail. Er ist in 49 Tagen einmal von Nord nach Süd quer durch Europa gefahren.
Fun Fact, wir sind in der Jugend fürs gleiche Radteam gefahren.
Ha. Die Welt ist so klein. Hast du das schon mal gemacht? Nordcup nach Portugal?
No, also European Divide, die Strecke ist für mich definitiv mal auf dem Plan. Mhm. Angus Young hat den FKT. Das wäre dann vielleicht auch so ein Projekt für mich mal irgendwann. Aber mal schauen, wann ich das mal irgendwie in meinen Kalender reinbekomme.
Alright, wir haben natürlich wieder ganz viel Neuheiten, neue Bikes, neues Zubehör, frische Ware. Wir haben 12 aktuelle Gravelbikes getestet zwischen 1.699 und 6.998 Euro. Also da ist für jeden was dabei, hoffe ich auch. Du hast es gerade schon angesprochen, eigentlich aus allen Kategorien von Race über Allround bis Adventure. Wir haben unseren beliebten Nerd-Talk mit dem Thema So graveln Frauen. Ja, da bist du jetzt einfach raus, glaube ich. wir haben einen Streckencheck gemacht. Wir waren unterwegs im Sauerland und haben die Strecke für das UCI-Rennen des Three Rides Gravel Race in Winterberg getestet. Warst du schon mal im Sauerland unterwegs?
Nein, aber ein guter Freund von mir, der Marius, lebt dort, glaube ich, immer noch. Und er sagt immer, wie toll das ist.
Ja, stimmt. Auch von dem habe ich schon lange nichts mehr gehört. Richtig. Marius, melde dich mal wieder. Ja, war eine sehr schöne Strecke tatsächlich. Sehr, sehr Champagner-Gravel-lastig. Kaum Asphalt. Lohnt sich auf jeden Fall. Das Wetter war eine Katastrophe, als wir das getestet haben im Mai. Da war nur Regen und Nebel. Aber wenn es da dann zum Event selber die Sonne scheint, dann wird das mega. Also das lohnt sich auf jeden Fall, dahin zu fahren. Und da gibt es auch für jeder Männer, jeder Frau und HobbyfahrerInnen ganz viele Möglichkeiten mitzufahren. Dann haben wir eine Kaufberatung und einen großen Test zum Thema Bikepacking, wo wir auch ganz viele Menschen im Porträt vorstellen, die dem Bikepacking verfallen sind. Ich glaube, das ist für dich jetzt gar kein Thema Bikepacking, oder?
Ganz am Rande. Wir haben lustigerweise vor kurzem eine Diskussion gehabt, ob Bikepacking-Rennen überhaupt noch Bikepacking-Rennen sind, nachdem die Geschwindigkeiten so hoch wird, dass man sich dann doch wieder Unterkünfte planen kann und so. Mhm. Aber ich finde, dass immer noch der größte Reiz wirklich die Charaktere dahinter sind und wie viel Unterschiedliches dabei gibt.
Ja, das fand ich auch sehr spannend. Also wir haben die Leute dann auch gefragt, was Bikepacking für sie ist. Und das ist so unterschiedlich auch, wie das überhaupt interpretiert wird. Ne? Ja, sehr spannend. Mein Kollege Lukas war in Kalifornien beim Sea Otter Festival. Hat da sehr schöne Bilder und Infos und Eindrücke mitgebracht. Ich habe es nur bis zum Sea Otter Europe geschafft bisher, wobei ich auch gar keine so hohen Drang verspüre, im Moment nach Kalifornien oder überhaupt die USA zu reisen. Warst du schon mal da?
Beim Sea Otter selber, ne? In Kalifornien schon mehrmals. Ist schon mega. Also es ist wirklich beeindruckend, wie viele unterschiedliche Landschaften die du dann an einem Tag haben kannst. Es ist natürlich alles mega groß, aber für mich persönlich die Erkenntnis ist, dass nach einer Woche Amerika meistens dann auch wieder gut ist.
Mhm. Kalifornien, Wiege des Mountainbikes, damit natürlich auch nicht ganz unwichtig für die Entwicklung des Gravelbikes, ne? Also.
Total, ja. Also ich meine, zwei meiner Hauptsponsoren sind in Kalifornien beheimatet. Mhm. Und da kommt schon gute Technologie her und es sind wirklich viele extrem spannende Charaktere, halt, die extrem nerdy sind, die wirklich die ganze Technologie halt voranbringen. Und man merkt schon, dass da, ja, dass das extrem wichtig ist, die ganze Region, die sich auch gegenseitig so ein bisschen pusht.
Ja, definitiv. Und tatsächlich, was ja auch wichtig ist, auch wenn, wie in anderen Teilen der Welt, auch in den USA, vieles gerade nicht so richtig toll läuft, da können die Menschen vor Ort ja, zumindest viele von denen, wenig dafür und sollten deshalb auch nicht kollektiv abgestraft werden. Also ich kenne auch sehr, sehr viele tolle Menschen aus der Ecke, tatsächlich auch einige, die mittlerweile in Europa leben.
Amerika hat tolle Menschen und ich hoffe, dass das demnächst wieder ein bisschen anders wird.
ganz großes Thema im Wortsinn, und da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. 32 Zoll Gravel Bikes im Praxistest. Wir sind ein Rad gefahren mit den großen Laufrädern. Was ist so deine Meinung dazu? Hast du das schon mal ausprobieren können?
Nein, also ich habe selber jetzt noch nicht wirklich auf so einem Rad gesessen. Ich finde es interessant für manche Untergründe und Rennen. Mhm. Es kommt wirklich extrem drauf an, was du damit machen willst. Und es ist halt jetzt dann wirklich so ein bisschen das Limit, wo dann auch die Größe der Fahrerin sozusagen ein bisschen entscheidend wird. Auf dem BAM lustigerweise war letztes Wochenende das 36 Zoll Rad.
Mhm. Natürlich.
Also schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber ich glaube, Unbound hat uns gezeigt, dass das jetzt ein unumgängliches Thema ist und wir werden uns damit beschäftigen im nächsten Jahr.
Ja gut, aber wenn du sagst, wir überspringen die 32 direkt, komm, dann machen wir 40. Was soll das?
Keine Ahnung. Schauen wir mal, was kommt.
Genau, dann haben wir noch Gravel-Parts und Zubehör in unserem Schotter-Check, also im Kurztest vom Schlafsack bis zur Tubeless-Spritze, alles Mögliche rund ums Graveln und Bikepacking. Und abschließend noch eine schöne Reisereportage, Bikepacking im Schwarzwald. Sind wir schon wieder Bikepacking? Da haben wir schon drüber gesprochen, aber Schwarzwald?
Schwarzwald ist mega, richtig coole Region. Der Markt, mit dem ich jetzt beim Hellenic da auch unterwegs war, ist ja ganz in der Nähe dort. Mhm. Und ich war mit der Region auch schon öfter in Kontakt. Da sind wirklich viele, viele extrem motivierte Leute, die halt sich da auch einbringen und Events etc. vorantreiben. Also Schwarzwald, mega interessant.
Ja, und auch für alle Fahrradgattungen wirklich ein sehr, sehr schönes Ziel. Ja. Ja, damit sind wir eigentlich schon durch mit den Themen der aktuellen Ausgabe des neuen Gravelbike Magazins. Also wie gesagt, ihr müsst es euch unbedingt holen, sonst bin ich persönlich sehr enttäuscht von euch. Gut, und jetzt kommen wir mal zum Thema. Herr Riese, Hellenic Mountain Race möchten wir drüber sprechen. Da möchte ich gerne mit dir drüber sprechen. Das ist ja so ein bisschen Griechenland Nord-Süd mit dem Fahrrad. Ich habe drei Zahlen hier. Es waren 922 Kilometer, 28.000 Höhenmeter und du hast dafür 3 Tage und 13 Stunden gebraucht. What took you so long?
Ich schlaf ganz gern.
Ach so. Ja, wie ist das für dich? Du hast gerade schon so ein bisschen erzählt, dass du in deiner Jugend Rennen gefahren bist, im gleichen Team wie Markus. Fastest Known Time hast du gerade mal genannt. Das heißt ja auch Hellenic Mountain Race. Ist es für dich ein Rennen? Ist dir das wichtig oder fährst du einfach nur und dann ist es zufällig halt so, dass du ein bisschen schneller fährst?
Boah, es wird ja fast philosophisch irgendwie.
Dafür sind wir bekannt.
Also man kann definitiv sagen, es ist ein Rennen, aber der Spirit ist immer noch, auch wenn es sich geändert hat in den letzten Jahren, ich habe gerade mit Rafa darüber geredet, es ist immer noch sehr anders, als wenn du jetzt bei einem UCI-Rennen am Start stehst. Also wenn man aus dem Bereich Road halt kommt, dann merkt man in der Bikepacking-Szene auf jeden Fall schon irgendwie einen anderen Spirit noch. Wer weiß, im Gravel shiftet das ja auch ein bisschen Richtung Teams, professioneller etc. Ich finde, beim Bikepacking ist der größte Unterschied, dass man schon irgendwie seine Strategie zurechtlegt und man nimmt sich irgendwie Punkte, wo man vielleicht irgendwie ja, beschleunigen will, wo man glaubt, dass man vielleicht noch über einen Pass drüber kommt, um irgendwie eine Lücke zu kreieren. Aber man fährt nicht zwangsläufig alle gegeneinander. Also für mich ist mehr das Ding, dass ich mir eine Strategie zurechtlege und versuche irgendwie ja, ein gewisses Zeitziel zu erreichen, dass ich irgendwie versuche, zum Beispiel beim Hellenic halt mit 3 Schlafstopps halt auszukommen. Und da gibt es halt deutlich mehr Nuancen dazu, was du alles selber machen musst. Also dir reicht keine Flasche aus dem Auto. Wenn du einen Platten hast, dann ja, ist das blöd. Das musst du selber drum kümmern. Und du bist halt jedem Wetter etc. ausgesetzt und kannst aber danach dann auch nicht irgendwie ins Teamfahrzeug schlüpfen, sondern musst dich halt selber dann irgendwie aus den nassen Klamotten und etc. befreien. Und das macht für mich halt einen großen Reiz aus. Und die Mountain Races sind dann nun mal ein bisschen spezielleres Kapitel, ja, weil man da halt dann wirklich in einer wirklich, wirklich kargen, ja, Berglandschaft ist, wo du dann schon teilweise auch so ein bisschen, man profitiert auf jeden Fall, wenn man viel in Bergen ist, vielleicht ein paar Mountaineering Skills hat und da ein bisschen Erfahrung mitbringt, wie man halt in so einer Landschaft, ja, Probleme überkommt.
Ja, also Mountain Races sind das Silk Road Mountain Race in Kirgisistan, das Atlas Mountain Race in Marokko, das Hellenic Mountain Race in Griechenland, bald gibt es noch das Taurus Mountain Race in der Türkei. Genau, was sie besonders macht, hast du schon so ein bisschen gesagt. Bei welchen von den Rennen warst du schon dabei?
Bei allen, die bisher existieren und beim Taurus dann im Oktober auch.
Ah ja.
Ich fliege auch im August nach Kirgisistan, weil dieses Jahr möchte ich gerne alle vier machen.
Ach so. Also Atlas hast du auch schon gemacht im Frühjahr.
Genau, ja.
Nice. Und aber nochmal zu diesem Rennaspekt zurück. Du hast gerade gesagt, dass ihr vorhin darüber gesprochen habt, wie sich das shiftet, wie sich das verändert. Wie meinst du das?
Ja, also ich kann mich noch erinnern, 2019, das war für Rafa nicht das erste Rennen, aber das erste von der Größe, sagen wir jetzt mal. Und für mich war es das erste Ultrarennen generell, Silk Road Mountain Race, genau. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich habe mich ein Jahr darauf vorbereitet und ich habe wirklich Angst davor gehabt. Also es war wirklich schon ein Unterfangen, wo man halt nicht so wirklich wusste, was passiert dort. Schaffe ich das überhaupt? Was muss ich alles mitnehmen? Was muss ich beachten, wenn dort irgendwas ist? Du bist irgendwo im Nix, 200 Kilometer vielleicht von dem nächsten Ort. Und es war mehr so ein, also es waren halt irgendwie so 200 Leute mit einem absoluten Adventure Spirit, die dort am Start standen und es ging so Self-Management, dass du irgendwie so durchkommst, sage ich jetzt mal.
Aber das habe ich auch gehört, diese Angst, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber wenn man sich sowas vorstellt und du bist halt nicht wie jetzt ich hier, weiß ich nicht, zu Hause in der Eifel unterwegs oder so, sondern irgendwo im Nirgendwo von Kirgisistan. Ja. Wenn da mal was schief läuft, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass es dann halt aber auch richtig schief läuft, durchaus gegeben. Also, wie geht man damit um?
Gute Planung und mit mehr Erfahrung kommt dann natürlich auch bisschen mehr Sicherheit halt rein. Du warst schon in vielen Situationen, du hast irgendwie gemerkt, okay, ich komme raus, selbst wenn ich Fehler mache, dann habe ich daraus gelernt und gehe mit denen besser um in der Zukunft. Und wir haben mittlerweile einfach so eine krasse Entwicklung in Sachen Equipment. Was haben wir alles? Wir haben einfach so viele starke Fahrer mittlerweile dabei, die teilweise halt auch ihren Lebensunterhalt damit verdienen. Und die Geschwindigkeit wird dadurch so viel höher. Das ist, also früher, wenn du einen 300 Kilometer Stretch ohne Resupply in einem Silk Road hattest, dann hast du zwangsläufig irgendwo zwischendrin schlafen müssen, hast dann wahrscheinlich eine doppelte Menge an Wasser halt schleppen müssen. Und da war schon irgendwie, ja, das war anders als jetzt, wo du dann halt sagst, ja, okay, dann fahre ich halt 360 Kilometer am Stück und schau halt, dass ich da zum nächsten Ort komme, wo ich vielleicht sogar ein Guesthouse habe, selbst in Kirgisistan. Also die ganze Dynamik in den Rennen shiftet sich zumindest an der Front des Rennens extrem. Und man merkt halt auch, dass es jetzt mittlerweile wirklich deutlich mehr um Strategie geht, dass da, ja, wir haben ich bin jetzt beim Hellenic das erste Mal mit Aero-Socken und einem Aero-Helm gestartet und sah halt absolut ridiculous aus. Also ich habe auch selber Witze über mich gemacht, weil es war wirklich ein bisschen Comedy halt. Aber ja, 24 Minuten waren es am Ende, oder? Ich meine, dann muss halt auch eineinhalb Tage ein bisschen überlegen, könnte es sein, dass ich mir wirklich so viel Energie gespart habe, dass das einen Unterschied gemacht hat.
Aha, also du warst 24 Minuten schneller als der Zweitplatzierte.
Ja.
Okay. Okay, das heißt aber, du hast jetzt gerade schon gesagt, kann man sich kaum vorstellen, dass Menschen mittlerweile wirklich davon ihren Lebensunterhalt bestreiten. Das heißt, so ein Sieg, so ein erster Platz ist dann schon auch nicht ganz unwichtig.
Ja, also du merkst auf jeden Fall, dass du extrem viel Aufmerksamkeit bekommst. Also die ersten 2-3 Tage bist du mal, ja, du bist ja nur am Nachrichten beantworten erst einmal. Also es ist schon krass, wie viel öffentliche Aufmerksamkeit die Rennen da mittlerweile bekommen. Mhm. Du merkst auf jeden Fall, dass Marken ein erhöhtes Interesse an dem Ganzen haben, dass da wirklich mehr Budget aus den Marketing-Departments reinfließt. Okay, bitte fahr das oder das Rad. Da werden dann irgendwie teilweise jetzt Unbound XL ist Robin zum Beispiel mit einem 32 Zoll Prototypen-Bike gefahren. Also das hat mittlerweile schon einen Stellenwert, wo die Marken sich auch bewusst sind, dass die da wirklich was rausholen können. Und dementsprechend, klar, ist dann natürlich auch ein bisschen ein Druck dabei. Also ich glaube, es ist jetzt, also niemand geht in den Sport und wird reich. Das kannst so festhalten. Mhm. Und dementsprechend ist natürlich aber auch das Ding so, du hast trotzdem den Druck von einem Leistungssportler, der natürlich irgendwie auf Ergebnis fährt, in dem Moment, wo du Sponsorships annimmst.
Ja.
Und da wird es dann jetzt ein bisschen interessant, so in den nächsten Jahren. Ne, also ich mache das schon noch so, weil ich eigentlich irgendwie Spaß am Radfahren habe. Und der Druck steigt. Ich habe auch noch Spaß dran. Ich will mich auch weiterhin verbessern und alles. Aber ich bin gespannt, wo es so hinführt. Auch wenn dann jetzt, man hört ja schon so, dass manche dann zum Beispiel so Siegprämien bekommen. Und dann, ja, dann ist schon, ne? Also wenn du dann weißt, okay, ich verdiene ein paar tausend Euro mehr, wenn ich einen Unbound XL gewinne, dann wird es in einem doch relativ unregulierten Sport dann wirklich spannend.
Was machst du dann? Also dann schläfst du halt mal nicht, also gut, beim Anbauen natürlich eh nicht, aber...
Ja, ich glaube, dass die Risikobereitschaft deutlich höher wird, dass ja, das Commitment, also was für Leute kommen dahin, ändert sich plötzlich extrem, weil bisher war es ja wirklich auch doch ein relativ kleiner und Community-getriebener Sport, dadurch, dass du kriegst kein Preisgeld, wenn du sowas gewinnst. Also vielleicht gibt dir irgendwer ein Bier, der am Ziel steht, ja, und kriegst irgendwie eine Umarmung von Nelson. Gratuliere, viel Spaß.
Ja, das ist ja irgendwie so dieser Spirit, um den es zumindest ursprünglich mal ging, ne?
Ja, genau. Und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, wo entwickelt sich das hin? Wie wird das so? Was kommt da alles auf? Ich finde es schon prinzipiell, also ich will das jetzt nicht unbedingt schlecht reden, weil also so viel Zeit und Effort, wie wir jetzt mittlerweile reinstecken, um diese Performance überhaupt zu bringen, dann will ich schon auch eine gewisse Bestätigung haben, dass das irgendwie einen Wert hat, dass das gewertschätzt wird, dass man da dann doch irgendwie 20, 30 Stunden die Woche nur allein ins Training reinsteckt. Aber ja, natürlich hat das auch andere Folgen, wo man dann halt irgendwie ein bisschen schauen muss, okay, wie behält der Sport seinen Charme und driftet nicht in irgendwas ab, was eigentlich diesen Abenteuercharakter, diese Rogue-Charaktere ein bisschen verliert. Wenn es dann wieder zu polished wird, dass die Leute wie Roboter dann halt so ein Rennen durchfahren, dann ist halt vielleicht doch auch nicht mehr ganz so interessant.
Ich meine, für viele ist sowas ja, glaube ich, ein Traum, seinem Hobby nachgehen zu können und damit vielleicht nicht reich zu werden, aber zumindest sein Leben damit bestreiten zu können. Ja. Ist das bei dir denn tatsächlich auch so? Machst du das so oder hast du noch einen Hauptjob?
Ja, also ich habe natürlich schon Sponsorships, die mir irgendwie ein bisschen was bringen und die das rechtfertigen, dass ich da so viel Zeit reinstecke. Ich habe aber nebenbei halt meine eigene Firma mit GraphGraph, wo wir mehr Community-basierte Events machen, wo wir Tourismusprojekte, Routen etc. machen. Und ich habe mittlerweile tatsächlich, ja, es ist einfach aus einem Projekt, wo ich mit einem Wissenschaftler gearbeitet habe, raus entstanden für eine Radroute, denn ich wollte seine Expertise haben und er hat mich dann davon überzeugt, dass ich jetzt noch so ganz nebenbei noch auf ein paar Stunden Basis für ein Geoinformatikunternehmen arbeite. Ja, also es sind viele Sachen, die ich parallel mache, und wahrscheinlich wäre ich so generell deutlich besser beraten, dass ich mir irgendwo Produktmanagement oder sonst was Job in einem größeren Unternehmen suche und wahrscheinlich 4-5-fache verdiene. Aber ich sehe es schon so, dass es ein extremes Privileg ist und ja, dass es einfach eine coole Sache ist, dass ich das, was ich eigentlich sonst als Hobby hätte, so in gewisser Weise meinen Beruf nennen kann. Mhm. Ist schon ganz cool.
Ja, und ich meine, ein bisschen Geld ist natürlich nicht schlecht, aber am Ende, wenn du dann zwar die Kohle hast, aber unglücklich in deinem Büro am Rechner sitzt, dann bringt dir das ja auch nicht so richtig viel, wahrscheinlich. Ne?
Ja.
Okay, aber was hast du, entsprechend was in Richtung Informatik studiert oder wie kommt das?
Studiert habe ich Recht und Wirtschaft.
Ah ja.
Und während dem Studium, um mir meinen Studentenwohnheimsplatz etc. zu finanzieren, hatte ich in der, zuerst habe ich in Restaurants gearbeitet, aber das ist ein Job, der ist so stressig, also Respekt für jeden, der das sein Leben lang macht. Und dann bin ich in der Werbeagentur gewesen, habe so kleinere Webseiten gemacht, Self-Learning sozusagen. Und bin da dann irgendwie dann einmal in der Produktmanagement-Position für Ticketing-System gekommen. Mehr spezialisiert in Richtung User Experience, also zu schauen halt, wie laufen die Leute durch so ein Produkt durch, wie können die relativ einfach auch unterwegs so ein Ticket kaufen. Ja, und mit Covid kam dann halt im Prinzip die Chance zu sagen, okay, lass doch mal irgendwie was mit Radindustrie probieren, weil Covid war halt dieser extreme Boom, was ja auch klar war, dass das nie so bleibt. Aber es war für mich die Chance, den Schritt zu wagen und zu schauen, okay, kann ich dann, wenn der Boom vorbei ist, mir trotzdem noch irgendwie da mein Leben halt aufrechterhalten mit dem, was ich wirklich am liebsten in meinem Leben mache.
Mhm. Cool. Spannender Shift. Ich habe, als ich die Folge hier geplant habe oder dich auch angesprochen habe, ob du Bock drauf hast, mit Erik natürlich gequatscht, also unserem Podcast Main Host. Und wir sind ja eigentlich ein Rennrad-Podcast mit jetzt Gravelbike-Sonderfolgen. Und da meinte er aber Hellenic Mountain Race, ist das nicht Mountainbike?
Ja.
Die Frage gebe ich einfach mal weiter. Ist das noch Gravelbike, was man da macht, oder ist das Mountainbike?
Naja gut, du fragst jetzt wieder den Falschen, der sich da ein Hardtail mit 38 cm Dropbars aufgebaut hat.
Ah, gut, das wäre natürlich die nächste Frage. Wo endet die eine Kategorie und wo beginnt die nächste? Ne? Oder spielt sie eine Rolle?
Also wenn du mich fragst, sind solche Events wie ein Hellenic oder vielleicht sogar schlimmer auch noch, sogar eine Tour Divide oder sonst was, das sind halt so Sachen, wo das ist viel zu klein, als dass die Fahrradindustrie spezifisch für sowas ein Rad bauen würde. Und das heißt, egal was du tust, wirst du halt irgendwie immer so Kompromisse eingehen, um das irgendwie so anzupassen, dass es halt in die Richtung geht, wo du es persönlich als Fahrradtyp dann halt auch haben willst, und dass du das so ein bisschen dahin tweakst, dass du all dein Gepäck drauf bekommst, dass du irgendwie die Griffpositionen hast, dass du ein Dynamo in ein 1.000 Euro teures Carbon-Bike einbaust. Also es ist ja teilweise absurd, so wenn du drüber nachdenkst, wie man eigentlich vom Ursprünglichen, wie sich der Ingenieur das gedacht hat, das Rad sozusagen vergewaltigt, damit du im Prinzip für dich dann das schnellstmöglichste und zuverlässigste Setup hast. Und ja, ich glaube, das ist so das, wo die Experience, also wenn du viele, viele solche Rennen gefahren bist, dann wirst du immer spezieller in dem, was du dir vorstellst und was du haben willst für so ein Rad. Und ich glaube, das ist so auch einer der größten Reize für mich, dann halt diese Räder halt immer, immer krasser umzubauen, um zu schauen, kann ich irgendwo noch ein bisschen was rausholen, kann ich da irgendwie das leichter bekommen, kann ich in eine bessere Position bekommen, die zwar aerodynamisch ist, aber die ich auch dann halt über Tage lang halten kann. Mhm. Also ein Zeug. Also da bin ich sehr experimentierfreudig, und ich glaube, das musste halt auch sein, weil kein Hersteller bietet dir ein Bike an, das du einfach so out of the box dann halt hernehmen kannst.
Aber du hast ja vorhin erzählt, ist das nicht denn schwierig, dass die Sponsoren dann teilweise sagen, hier fahr mal bitte mit dem Rad. Und wenn jetzt, also du bist ja Cervelo gesponsert, jetzt sagt Cervelo hier, wir wollen das neue Aspero 5 pushen, fahr mal damit.
Das passiert manchmal ganz natürlich, weil ich komme dann auch teilweise auf richtig blöde Ideen. Also zum Beispiel ein Förder Perseverance in den Pyrenäen mit einem Aspero 5 fahren, ist ganz sicher nichts, was ich irgendjemandem empfehlen würde. Warum? Weil du hast halt, ich glaube, 12 Sektoren drin, die extrem schweres Hikebike sind. Und die musst du für dich selber halt so connecten, dass du alle 12 kombinierst und als erster zurück am Ziel bist. Und es ist halt so, ich habe mir dann halt, ja, bin ich mittlerweile auch dreimal gefahren. Und dann kennt man ja so in Pyrenäen so manche Sections halt schon. Und wenn du halt weißt, du hast zum Beispiel Mine de Liat, sind einfach 20 Kilometer Hikebike, um irgendwo zu einem echt verlassenen Bergsteigerdorf hoch zu hiken. Es ist jetzt egal, ob ich ein Mountainbike oder ein Gravelbike dort habe, dann nehme ich lieber das, was auf der Straßenstrecke dazwischen halt schneller ist und muss dann halt schneller laufen und teilweise halt, ja, fahre ich definitiv underbiked irgendwelche Single Trails halt mit einem Gravelbike. Aber es geht so, ne? Du kannst dann halt sagen, ist das jetzt der Kompromiss? Und schaffe ich es vielleicht wirklich schneller zu sein auf diesem absolut unpassenden Bike? Einfach aus der Kombination der verschiedenen Untergründe. Und dann kommt es eigentlich manchmal erstaunlich natürlich, dass du dann sagst, na, ich habe dieses Bike jetzt zur Verfügung, ich kann das jetzt verwenden. Und dann mache ich das auch. Und selbst beim Mountainbike ist es ja jetzt so, dass ich doch sehr glücklich bin, auch so mit den Komponenten, die Cervelo herstellt. Also zum Beispiel das Gravel Cockpit, was sie jetzt bauen, finde ich wirklich, wirklich gut. Es erlaubt mir, dass ich Aerobars draufklippen kann. Es erlaubt mir, dass ich ja in der Position vom Stack on Reach fahre, die mir wirklich liegt. Ich habe Integration fürs Licht und alles. Also dann nimmst du die Sachen ja auch her, wenn sie gut sind. Und das ist ja für einen Hersteller eigentlich ganz geil, halt zu zeigen, okay, wir bauen Sachen, die wirklich funktionieren. Und es ist jetzt nicht so, hier ist das Rad, was wir dir jetzt so herstellen und du musst jetzt irgendwie damit durchfahren, egal ob das jetzt passt oder nicht. Weißt du, was ich meine? Also,
Und andererseits, wie reagieren Hersteller und Sponsoren, wenn du dann aber halt doch sagst, oh ja, nee, ich baue mir jetzt aber noch andere Reifen und tausche noch die Gabel und der Lenker gefällt mir eigentlich dann doch nicht so richtig?
Ehrlich gesagt, glaube ich, das liegt an dir selbst als Athletin, dass du halt klare Grenzen ziehst, wie positioniere ich und mit welchen Marken arbeite ich. Also wenn eine Marke überhaupt nicht zu dir passt, dann kann kein Geld der Welt rechtfertigen, dass du, also ja, okay, weiß ich nicht, das sage ich jetzt so, aber wenn mir jetzt irgendeine Marke irgendwie 1 Million Euro dafür anbieten würde, wer weiß, vielleicht würde ich dann noch sagen, ja, würde aber nicht passieren, ist egal. Aber also ich bin da schon irgendwie, ich arbeite wirklich gern mit Marken zusammen, wo es halt auch persönlich halt passt und wo die Leute halt ein ähnliches Mindset haben. Und ja, dann hast du ja eigentlich eher so Konversationen, wo halt irgendwer aus dem Engineering-Team halt sagt so, okay, krass. Also wir haben nie gedacht, dass irgendjemand das Rad so vergewaltigen würde, aber können wir uns das bitte mal anschauen so. Und dann ist es ja auch wieder, also ich sehe jetzt meinen Wert jetzt nicht in dem, dass ich jetzt irgendwie jeden Tag ein Reel poste und da irgendwie Social Media im Prinzip das Ganze anonym pushe, sondern es ist mehr, dass die Leute mir wirklich vertrauen. Also es gibt viele Leute, die mir wirklich Nachrichten schreiben, hey, du verwendest das, was hältst du wirklich davon? Und dann ist halt oft auch die Aussage, cool, danke. Bei dir weiß ich, dass es echt ist, was du sagst, so. Das will ich auch so halten. Also in dem Moment, wo ich jetzt irgendwie jedes Jahr irgendeinen Sponsor wechsle und dann sage, das ist jetzt aber das Beste, was ich je gehabt habe, dann wird es halt unglaubwürdig. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich wirklich, wirklich Spaß dran, R&D, also die ganze Entwicklung von zukünftigen Sachen voranzutreiben, da Feedback zu geben. Hm. Und dann halt auch, ja, letztes Jahr gab es zum Beispiel ein Rennen, wo ich halt ein Prototypenprodukt verwendet habe, was mein Rennen beendet hat. Und es war natürlich in dem Moment irgendwie echt hart, dann irgendwie zu wissen, du hättest jetzt einfach nichts machen können. Aber ja, das kommt halt damit einher, dass du halt sagst, okay, ich probiere halt manchmal auch Sachen aus.
Wieso? Was ist passiert?
Ja, das war so ein Laufradsatz, der unterm Fahren den Luftdruck anpassen kann. Mhm. Und das hat eine Gleitkupplung sozusagen. Also in dem Moment, wo du den Luftdruck verändern willst, macht ein kleiner Motor im Prinzip diese Kupplung an. Und dann wird im Prinzip eine kleine Pumpe betrieben, um den Luftdruck im Rad zu verändern. Und wenn die Kupplung offen ist, dann geht Luft raus. Und das hatte einen Produktionsfehler, dass da ein Metallspan sozusagen irgendwie noch drin war, der dann in die Kupplung rein ist, und dann war die Kupplung permanent offen. Das heißt, ich habe also einfach permanent einen platten Reifen gehabt.
Scheiße.
Also, ja, ist ärgerlich gewesen. Aber ja, es ist halt so, wenn du Sachen ausprobieren willst, wenn du dir denkst, na, vielleicht macht es ja einen Unterschied, wenn ich zwischen Straße und Trail halt wirklich teilweise ein Bar oder mehr halt einfach einen Unterschied haben kann im Rollwiderstand. Ja, dann musst du auch akzeptieren, wenn das mal schief geht.
Was ich ja sehr lustig finde, ist, wenn man so diese verschiedenen Seiten kennt und mit den Leuten spricht, also mit EntwicklerInnen, die sich ganz viele Gedanken gemacht haben, wie das perfekte Produkt aussieht, und dann sich wundern, wieso die SportlerInnen da draußen das aber komplett anders benutzen und die Hände beim Kopf zusammenschlagen, und dann kommst du vielleicht noch in eine Fahrradwerkstatt und dann hast du die Leute da, die sagen, hä, was haben die sich denn bei der Entwicklung davon gedacht? Das ergibt doch alles keinen Sinn. Finde ich immer wieder lustig. Aber wir halten mal fest, die Mountain Races, das hat zumindest mit dem, was wahrscheinlich die meisten von uns so klassisch unter Gravelbiken verstehen, also schöne Schotterwege im Wald und vielleicht hier und da mal ein netter Single Trail, eher nicht so viel zu tun.
Nee.
Okay. du hast ein bisschen über die Mountain Races im Allgemeinen gerade schon gesprochen. Was ist besonders am Hellenic Mountain Race? Was ist anders als bei den anderen Events?
Also das, was vielleicht so am meisten heraussticht, es geht jetzt weniger um blaue Dächer und Strand.
Wieso ist das so?
Ja, es ist ja eben genau das. Ja. Also einer der griechischen Volunteers beim Rennen hatte mir erzählt, dass irgendwie 80% oder sowas von Griechenland sind Gebirge. Mhm. Das fand ich relativ spannend. Also es ist ja, also habe ich, bevor ich das erste Mal dort am griechischen Festland war, jetzt nicht so am Schirm gehabt, muss ich echt sagen. Und dieses Pindusgebirge ist schon sehr rough. Also wenn man jetzt so an die Alpen denkt, dann musst du mal einen Stretch finden, wo du mehr als 30 Kilometer keine Hütte oder Hotel oder sonst was hast. Und Griechenland, das ist schon sehr, ja, da gibt es so kleinere Dörfer, vielleicht ist dort irgendwo ein Wasserhahn hinter einer Kirche oder sonst was, aber du hast schon teilweise Stretches, wo wirklich nichts ist, gar nichts. Mhm. Und das Gelände ist halt auch echt spannend, also du hast halt nie irgendwo was Flaches so richtig. Also dieses Jahr war nach dem ersten Pass, nach dem Kaimaktsalan an der nordmazedonischen Grenze, waren vielleicht 60, 70 Kilometer, die hügelig flach waren, bevor man dann wirklich ins Pindusgebirge reingefahren ist. Und ansonsten ist es aber wirklich, wirklich alles steil, alles rough Offroad. Es gibt schon, also auf dem Papier ist es mehr Asphalt als bei anderen Mountain Races, aber das wird dir jetzt unter dem Rennen auffallen, weil wenn es halt Asphalt ist, dann bist du relativ schnell drüber und dann bist du wieder irgendwie stundenlang auf irgendeinem komplett ausgewaschenen Waldweg mit 13% Steigung oder so. Also es ist, und das Wetter ist extrem, also du hast permanent irgendwelche Gewitterstürme, mal ist es wirklich warm und sonnig und du schwitzt halt komplett, mal ist es einfach Regen und 3 Grad,
Das klang tatsächlich so nach so einem schönen Strandurlaub in Griechenland, was du da gemacht hast.
Also für mich ist es wirklich spannend. Du musst halt extrem viel Sachen so abhalten und die ganze Zeit halt so ein bisschen schauen, okay, wie manage ich das alles? Du kannst dann halt nicht jedes Mal 10 Minuten an den Rand stellen und deine Regengarnitur anpacken. So. Also da geht es halt viel darum, so, okay, wie ist dein Setup gemacht? Kannst du diese ständig sich verändernden Bedingungen halt auch abhalten? Du hast wirklich wenig Momente, wo du einfach nur mal dahin rollen kannst. Also du musst permanent mit Druck halt fahren. Mhm. Und das liegt mir extrem. Also es ist einfach ein Rennen. Ich mag bergige Rennen und wirklich roughe technische Kurse. Ich mag, wenn das wirklich sehr ländlich und unterentwickelt klingt jetzt so böse halt irgendwie. Ich finde es halt wirklich cool. Also du hast halt so kleinere Dörfer, wo die Leute sich wirklich freuen, wenn du durchkommst. Die Griechen sind extrem freundlich und hilfsbereit, wenn du da durch die Gegend fährst. Und ja, so kulinarisch ist auch nicht so schlecht. So viel Tzatziki und Brot. Mein Klar ist sehr fleischlastig dort so. Mhm. Aber man findet schon so seine Sachen dort. Also es ist schon irgendwie echt kein... Es ist ein wirklich, wirklich cooles Rennen.
Hast du denn, wenn du da, ja, wie gesagt, ich habe gerade das schon erwähnt, 900 Kilometer in 3 Tagen im Prinzip, da durchjagst, hast du da Zeit auch für Begegnungen? Hast du irgendwelche besonderen Momente, die du mitgenommen hast?
Ja, also definitiv. Also an den Checkpoints, manche von den Volunteers sind immer Charaktere, wo man sagt, wow, krass. Also wirklich coole Leute, wo man dann teilweise so, ach, ich würde jetzt eigentlich ganz gerne noch viel länger mit denen reden. So. Viel interagierst du in Dörfern mit irgendwelchen Menschen halt, die im Shop dann halt irgendwie, die eine hat zum Beispiel irgendwie gestruggelt, dass sie das Kartenterminal irgendwie parat bekommt. Es hat einfach nicht funktioniert. Und dann, ja, na, sie schenkt mir das jetzt alles. Und dann haben wir dann halt 10 Euro so halt hingelegt. Aber diese Freundlichkeit von den Menschen, alles, das kriegst du auf jeden Fall mit. Und teilweise siehst du natürlich dann halt auch irgendwo mitten im Wald halt irgendwelche Leute, wer weiß, was die dort tun, und die sind genauso verwirrt wie du. Also dann auch die anderen FahrerInnen, also das ist schon wirklich immer spannend, wie unterschiedlich die Ansätze sind, was da für Charaktere wirklich dann halt kommen. Mhm. Man kriegt viel mit und man muss es dann Tage danach erst einmal verarbeiten, was alles passiert ist.
Wie warst du unterwegs? Bist du die meiste Zeit alleine gefahren oder fährt man da in einer Gruppe? Oder wie habt ihr das gemacht?
Also du bist prinzipiell für dich alleine unterwegs. Den ersten Tag... Ja, hat man relativ viel andere Leute gesehen. Es lag auch daran, ich habe mir den Reifen hinten relativ zerstört und irgendwie schauen müssen, dass ich das drüber rette, mein Tubeless-Setup da irgendwie.
War das ein neuer Prototyp?
Ha?
War das ein neuer Prototyp, den du getestet hast?
Nee. Ist einfach eine fragwürdige Entscheidung, mit einem Semi-Slick-Reifen zu fahren. Aber hat funktioniert. Dementsprechend, ja, als Zweiter oben über den Pass drüber, dann nochmal eine halbe Stunde den Reifen irgendwie retten, dann wieder an allen vorbeifahren, ja, war, und dann habe ich die etwas blöde Entscheidung getroffen, am ersten Checkpoint zu schlafen. Ich hätte einfach weiterfahren sollen. Viel zu viele Menschen, die dann nach dir dann halt ankommen, das sind die Abstände noch viel zu klein, ist, dass du dann deine Ruhe hättest. Ja, ist halt so. Aber dementsprechend habe ich eigentlich die ersten 2 Tage relativ viele Menschen gesehen. Im dritten nicht eine Seele. Also ich habe den ganzen Tag Marc verfolgt, der war vor mir. Und ich habe ihn bis spät in die Nacht an dem Tag nie gesehen. Das war wirklich crazy. Und den letzten Tag war das ein ständiges, okay, irgendwo steiler Anstieg. Okay, ich bin ihn losgeworden und dann denkst du, okay, jetzt muss ich es durchziehen und 5 Kilometer später kommt er auf einmal grinsend wieder neben mich gefahren und ich sage, ach komm, ey. Also es war in vielen Teilen schon sehr einsam und allein und dann in anderen aber wieder, wo du denkst, okay, das gibt's ja gar nicht, dass du permanent immer wieder Leute siehst. Mhm. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist, wenn du an der Spitze von so einem Rennen fährst, siehst du ja schon auf jeden Fall mal 2-3 Mal am Tag irgendjemanden von der Media Crew. Was manchmal wirklich motivierend sein kann, manchmal wirst du natürlich für dich allein sein und wirst dann beim Essen und sonst was gefilmt, wo du denkst, jo.
Ah. Musst du dich vorher noch hübsch machen. Okay, ich habe notiert schon mal, nie am ersten Checkpoint schlafen. Gibt es sowas, irgendwie so goldene Regeln für Bikepacking-Rennen, die jeder eigentlich kennt oder kennen sollte?
Immer für den Worst Case packen. Also so viel Risiko gehen, dass wenn irgendwas schief geht, du dann einfach an der Stelle nicht mehr weiterkommst, ist sicher die blödeste Entscheidung, wenn du dich Monate darauf vorbereitest und da eigentlich tagelang unterwegs sein solltest. Ich habe ganz gern irgendwie immer irgendwas, was ich zücken kann in dem Moment, wo ich mir denke, ich bin eigentlich gerade nicht so wirklich glücklich und ich wäre jetzt gerade irgendwie gern irgendwo am Strand oder sonst was, dann brauche ich irgendwas, wo ich sage, okay, das kann ich jetzt für mich machen. Irgendwas an Essen, was ich mir aufhebe für einen Moment, wo ich mir denke, ich will jetzt mal was essen, was wirklich einfach gut ist. Mhm. Eine Playlist, die mir Musik gibt oder ja, also irgendwas, was für mich so psychologisch den Trick gibt, dass ich sage, okay, wenn es mir wirklich schlecht geht, kann ich das oder das machen und es wird mir sicher helfen.
Welches Song?
Haben wir lustigerweise im Race-Podcast auch besprochen. Dieses Mal war es Shut Up Kiss Me von Angel Olsen. Wirklich cooler Song, kann ich empfehlen. Aber extrem viel unterschiedliche Sachen. Also diesmal war es sehr, sehr bipolar zwischen Drum and Bass und irgendwie eher so Hard Rock und Stoner, sowas in die Richtung.
Aber wenn es um diesen einen Song geht, der dich aus deinem Tief wieder rausholt, dann Shut Up and
Kiss Me. War dieses Mal, ja. ansonsten planen. Mhm. Ziele setzen. Und dafür aber auch Backups haben.
Und never scratch at night, hat mal jemand gesagt.
Ja, das ist definitiv ein guter Plan.
Apropos scratchen. Neudeutsch der Begriff für Abbruch oder Abbrechen, ja. Ich habe mal bei Dotwatcher geguckt, du bist seit 2019, hast ja gerade auch schon so als besonderes Jahr erwähnt, bei 22 solcher Events mitgefahren.
Hey, okay.
Und hast nur 3-mal gescratcht.
Ja.
Ich glaube, bei all den Bikepacking-Events, die nicht annähernd in die Richtung gehen, die ich in meinem Leben gemacht habe, habe ich vielleicht 3-mal nicht gescratcht. wie machst du das? Wie geht das? Also vor allem mental. Ich meine, du bist so lange unterwegs, da kann so viel schief gehen, so viel kaputt gehen an deinem Material, in deinem Kopf, um dich herum, Wetter, alles Mögliche. Wie schaffst du es da zu sagen, nur ich fahr weiter?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, ich suche mir die Sachen ja aus, weil sie mich wirklich interessieren. Ich will die wirklich, wirklich machen. Und so viel Zeit und Geld und ja, Leidenschaft, wie man da rein investiert, um überhaupt am Start zu stehen, muss ich mir dann doch irgendwie immer wieder vor Augen rufen, hey, du bist extrem privilegiert, dass du hier bist. Überleg dir das jetzt 3-mal. Kommst du wirklich nicht weiter in dem Moment? Oder kannst du es irgendwie fixen? Das ist so das Wichtigste. Also, speziell.
Wie oft hast du diesen Moment pro Rennen?
Es kommt drauf an. Also ich meine, so wirklich oft denke ich nie dran. Aber es gibt natürlich schon, also Tour Divide war zum Beispiel eins, wo ich hätte scratchen sollen. Ich war schwer krank und habe meinem Körper ganz, ganz sicher nichts Gutes getan. Aber mit all der Kohle, die da reingeflossen ist, mit diesem riesen Zeitinvestment und dann halt auch zu wissen, du bist immer noch in Schlagdistanz für ein Podium, obwohl du dich da durchschleppst. Also es war ja wirklich mit Ohnmachtsanfällen und boah, also da war alles dabei. Also Hepatitis ist kein Spaß, kann ich so sagen. Ich wollte das dann zumindest durchziehen. Mhm. Also das geht schon viel darum, halt wirklich zu wissen, du willst das wirklich, wirklich. Aber die andere Sache ist halt auch, du kannst es schon so planen, dass du halt sagst, was kann mir denn alles passieren und was muss ich jetzt alles einplanen? Wie kann ich an drei Stellen einen Hinterreifen gepunctured, wie bringe ich das rüber? Bisschen extra tubeless Milch, viele Plugs, kannst du überlegen, ob es für das Gelände passt, vielleicht ob du einen Insert nimmst für den Reifen oder sonst was. Du solltest dir auch immer noch einen Schlauch mitnehmen. Also es sind halt immer so Sachen, okay, du willst jetzt keine komplette Fahrradwerkstatt mitnehmen, aber was kann ich tun? Halt wirklich, ja. Ich habe auch immer eine Reiseapotheke dabei. Das Entscheidende ist aber für mich, ich plane nie von Beginn an, dass ich irgendwelche Tabletten während dem Rennen schlucken werde. Ich habe es dabei, wenn wirklich irgendwas wirklich, wirklich schief geht. Und ich glaube, das sollte auch so ein wichtiger Punkt sein. Also auch da irgendwie 10 Ibuprofen während dem Rennen nehmen, ist nicht gut. Wenn da das der Fall ist,
Doping nicht mehr weit, ne? Falsch.
Ja. Ja, und was ist das Nächste? Ich meine, ich glaube, manchmal kommt man so ein bisschen in so ein, boah, das ist alles hart und es dauert so lang und dies und das. Aber auf der anderen Seite musst du dann auch, also wenn du jetzt zum Beispiel so ein Nelson Race machst und du hast diese Heike-Bikes drin und so weiter, klar sind die Heike-Bikes anstrengend, aber dann musst du hin und wieder einfach mal dir den Moment nehmen und dich umschauen, wo du jetzt gerade bist. Mhm. Dass du es einfach nur mal vor Augen führst, so wow. Also hätte ich das jemals sonst gesehen? Nee. Und dann ist die Perspektive schon wieder was komplett anderes. Ich habe dieses Jahr tatsächlich angefangen, mir eine kleine Analogkamera mitzunehmen. Wiegt 100 Gramm, hat 50 Euro gekostet und ich mache halt pro Rennen, schieße ich einen Film durch und schaue mir dann danach an, was ich sozusagen während dem Rennen einfach, was mich interessiert hat, warum ich unbedingt da irgendwie ein Foto an einer gewissen Stelle machen wollte. Und das ist spannend. Also klar sind es viele Landschaften, aber manchmal sind es auch so absurde Sachen, die du jetzt im normalen Leben nicht, ja, keine Ahnung, irgendein Typ in einem Shop oder sowas, von dem ich ein Porträt gemacht habe oder sonst was, wo du denkst, das ist schon, was dein Gehirn da durchmacht und was du dadurch auch siehst, ist beeindruckend. Und wenn du dir all die Sachen dann immer wieder vor Augen führst, dann, ja, dann kann man schon durch einiges durchgehen, ohne zu sagen, ich gebe jetzt auf.
Lustig, wir haben am Wochenende über genau das Thema gesprochen auf unserer Tour. Einfach mal das Handy weglassen und nur eine Analogkamera, ja. 32, 36 Bilder und damit musst du halt auskommen und dann dich halt wirklich auf das konzentrieren, was auch wirklich wichtig ist und nicht ständig klick, klick, klick. Lustig.
Ja.
Tour Divide hast du gerade angesprochen, schwer krank, trotzdem Vierter geworden letztes Jahr. Wir haben jetzt Dienstag, wenn der Podcast rauskommt. Der Sebastian Breuer ist am Freitag zur Tour Divide gestartet. Der ist ja auch unser Gravelbike Pro Race Kolumnist. hat sich ein paar Wochen vorher den Arm gebrochen. Mhm. Und zumindest gestartet in diesen Traum, den er so lange hatte. Für wie realistisch hältst du es, dass er da durchkommt oder weit kommt? Du kennst die Strecke.
Also technisch anspruchsvoll ist es wenig. Es kommt ein bisschen darauf an, wie es managt, so vom ganzen Schmerz. Also das dauert eine Zeit, bis es dann wirklich wieder alles so ist, dass es die Belastung und so weiter aushält. Wenn er ein gutes Setup hat, wenn es gut komfortabel ist, kann ich mir das gut vorstellen. Es gibt ja diese unfassbare Story von Matthew Heyman, der Paris-Roubaix gewonnen hat und vorher nur auf dem Rollentrainer trainiert hatte. Mhm. Das ist gut möglich. Und ja, ich meine, Sebastian ist ein super starker Fahrer. Er hat wirklich viel Leistung. Wenn er sich klare Ziele setzt und sich dann nicht verleiten lässt, dass er wirklich komplett drüber geht, dass sein Körper noch ein bisschen Reserven hat. Er ist ja wirklich stark genug, dass man sagen kann, er muss jetzt nicht komplett ans Limit gehen, um irgendwie durchzukommen, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, das ist halt wieder so eine klassische Strategiesache, oder? Dass du sagst, okay, die folgenden Sachen sind in meiner Vorbereitung schiefgegangen. Merke ich das noch? Wie sehr merke ich das? Was kann ich dagegen tun? Du kannst dich schon darauf vorbereiten, dass sowas geht.
Also diesen Ehrgeiz kannst du nachvollziehen, zu sagen, ich wollte da unbedingt hin und jetzt Arm gebrochen, egal, ich will es trotzdem versuchen zumindest.
Wenn es medizinisch nicht unmöglich ist, hätte ich es auch gemacht.
Ja. Okay, alles klar. Wir hatten letztes Jahr eine Geschichte schon mal, oder da haben wir drüber gesprochen. Du fährst ja nicht nur Gravelbike und Mountainbike, sondern ab und zu auch mal Rennrad.
Ja.
Und hast letztes Jahr ein Triple Everesting gemacht. Was ist denn bekloppter, so ein Mountain Race zu absolvieren oder dreimal den Mount Everest im Prinzip hochzufahren, also von den Höhenmetern her?
Kaum zu vergleichen, aber mental schwieriger, sicher denselben Hügel hoch und runter fahren.
Wie oft muss
es sein? Wobei, es waren 96 Mal. Wobei ich sagen muss, dass es im Endeffekt gar nicht so schlimm war, wie ich es mir erwartet habe, weil unerwartet viele Leute einfach gekommen sind und mit mir gefahren sind, was wirklich cool war. Es hat wirklich Spaß gemacht.
Und du hast das an deinem Hausberg in Salzburg gemacht, dem Geißberg. Erzähl mal ein bisschen, was bringt dich oder was hat dich nach Salzburg gebracht? Warum wohnst du da?
Ja, ich hatte eine relativ schwere Verletzung im Straßenradsport und war dann hier so ein bisschen, ja, hab mich da erholt sozusagen und mir gedacht, okay, es wäre eigentlich irgendwie auch eine schöne Stadt, um zu studieren. Und bin dann ins Gespräch gekommen mit einem lokalen Radteam, die ja ein bisschen niedriger von der Klasse halt her waren, aber die halt gesagt haben, ja klar, kannst studieren und nebenbei hier ein bisschen reinfahren. Und dann habe ich das ja sehr spontan so beschlossen, dass das jetzt der Weg ist. Und habe mich einfach sehr wohl gefühlt. Also ja gut, so man muss schon sagen, also die Stadt ist natürlich ein bisschen speziell. Es ist so die Opernstadt, Festspiele, sehr teuer, manchmal ein bisschen snobby, also
aber auch sehr schön.
Sehr schön, ja. Und es ist so ein bisschen, ich glaube, Salzburg kommt wirklich drauf an, was du davon erwartest, ob du hier glücklich wirst oder nicht. Aber ich bin zum Beispiel ein bisschen außerhalb im Süden. Ich habe den ersten Singletrail 100 Meter von der Haustür. Ich habe den erste Kategorie Anstieg in ja, 300 Metern Entfernung. Das ist schon ganz cool. Und du kannst halt wirklich nach Bayern raus, kannst hügelig flach fahren, kannst nach Süden raus in hohen Tauern.
Wie ist also, die Ecke generell so fürs Gravelbiken? Salz kann man gut, Trophy hast du gerade schon erwähnt, aber...
Ja, also es gibt schon alles. Du kannst von Enduro Mountainbiking bis Triathlon alles machen. Österreich ist insofern ein bisschen schwierig, dass wir hier irgendwie ein prähistorisches Forstgesetz haben, was Mountainbiken nicht als Erholungsgrund sieht. Also deswegen ist eigentlich das meiste hier verboten aus. Es ist explizit erlaubt.
Komisch, wenn man mit dir spricht, klingt das alles sehr nach Erholung, was du so auf dem Fahrrad machst.
Well, ja, ich habe da schon Spaß dran. Also, so ist es nicht.
Mentale Erholung. Ja, das heißt, du darfst...
Also man muss ein bisschen aufpassen, aber es ist prinzipiell, du kannst wirklich alles machen hier und das macht auch einen großen Reiz von dem aus.
Das heißt, du würdest empfehlen, mal vorbeizukommen?
Ja, definitiv.
Und lädst dann natürlich auch auf den Kaffee ein.
Immer gern.
Okay, ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu fragen, was deine Pläne für dieses Jahr noch sind. Du hast schon gesagt, dass du Silk Road und Taurus fahren willst. Das ist, glaube ich, schon relativ auslastend. Hast du sonst noch, nee, nach Hamburg fährst du auch noch? Okay, kommt schon einiges zusammen. Gibt es noch was, wovon wir wissen müssten?
Ja, also es sind so ein paar kleinere Gravel-Events und Community-Festival-Sachen, wo ich halt auch mit hingehe und versuche da halt auch ein bisschen einen anderen Blickwinkel zu bekommen, was passiert sonst so neben den großen Sachen, die ich ja schon oft gemacht habe. Aber Mountain Race Series, klar, ist der große Fokus. Beim Atlas ist mir nicht so ganz so aufgegangen, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber beim Silk Road dann nochmal Richtung Podium zu fahren, wäre natürlich mega. Das ist mir in dreimal bisher nicht gelungen, aufs Podium zu fahren.
Ja, du musst ja die Sponsorenprämie auch mitnehmen.
Schön wär's. Nee, aber Silk Road ist einfach sehr, sehr tief in meinem Herzen. Mhm. Und ich freue mich da wirklich extrem, wieder hinzukommen. Ich habe mir auch vor kurzem den Mountains and Trees Film von Nelson angeschaut oder über Nelson. Mhm. Und wieder die Fotos von Kirgisistan waren einfach wow, ich wäre jetzt schon gern wieder dort. Taurus bin ich mega gespannt. Neues Rennen in der Türkei. Wer weiß, vielleicht gibt es da ja noch eine Überraschung. Das lasse ich jetzt mal offen die nächsten Wochen.
Meine bisher schönste Strecke, hat er gesagt.
Ja, bin wirklich gespannt.
Nicht die einfachste, aber die schönste.
Ja, ich bin sehr begeistert drüber. Und ansonsten machen wir natürlich auch mit GravGrav jetzt seit neuestem Verein unsere Community-Events. Also Loose in the Woods ist jetzt noch offen von Ljubljana. 3 Tage einsteigerfreundliches Bikepacken.
Oh, wann ist das? Warte, schreibe ich mir auf.
Das ist 1. August-Wochenende. Wir machen in 2 Tagen die Registration auf. Also jetzt derzeit dürfen sich die Vereinsmitglieder registrieren und dann machen wir die Public-Registration auf. Warum so spät? Weil wir sowieso immer ausgebucht sind. Das ist wirklich crazy. Und wir haben das große Ziel, dass wir vielleicht diesmal dann wirklich schaffen, 50-50 Split für Frauen und Männer zu schaffen. Für Loose at the Coast hat es fast funktioniert, aber wir hatten dann leider doch einige Absagen und es waren mehr Frauen als Männer, die abgesagt haben. Mhm. Aber wir bleiben dran, wir versuchen es wirklich. Vielleicht machen wir nur ein drittes. Das haben
was
wir
noch nicht so ganz. Was heißt denn einsteigerfreundlich? Was sind da so die Zahlen? Wie definierst du das?
Ja, also es sind maximal 1000 Höhenmeter am Tag. Und es gibt dann für den 2. Tag gibt es eine Extremstrecke sozusagen. Wenn du mehr fahren willst, dann kannst du das tun. Aber du hast halt wirklich, also Slowenien hat so den Premium Gravel. Also es ist wirklich, wirklich schön zum Fahren. Es ist schon jetzt nicht flach, also du hast Anstiege und alles drin, aber es ist jetzt nicht unendlich technisch oder Hikebikes drin. Du hast eine gute Infrastruktur, du hast Cafés und alles halt in der Route drin. Wir versuchen auch die Leute zu unterstützen, wenn sie Probleme haben, dass wir zum Beispiel Shortcuts anbieten oder sonst was. Mhm. Und du bist jeden Abend in einem Camp, wo wir Essen und Frühstück anbieten, wo es ein bisschen ein Rahmenprogramm gibt und versuchen das damit halt so ein bisschen, ja, dass es jetzt nicht so wirkt. Also oft ist ja irgendwie so dieses Narrativ, das ist die härteste Strecke und das soll es genau nicht sein. Es soll wirklich darum gehen, dass du Spaß hast und dass alle gemeinsam fahren. Und das ist eigentlich bisher ganz gut gelungen. Mhm. Ja, cool. Das 3. Event, da wird es dann schwierig, weil da tun wir es wirklich schwer, dass man das, also die Region, die wir reingehen wollen, ist so, so unbekannt. Da ist es wirklich schwierig, dass du eine anfängerfreundliche Strecke machst, aber es ist so schön. Mal schauen, ob wir es dieses Jahr machen, ansonsten machen wir es nächstes Jahr.
Und du willst aber noch nicht sagen, welche Region das ist.
Na, das wird eine Überraschung. Das hat, glaube ich, haben die Leute nicht so am Schirm, dass da so viel cooles Zeug ist.
Alright, dann sind wir gespannt.
Ja.
Dann sind Kommt wir gespannt, einiges. Genauso wie über deine Abenteuer in Kirgisistan, in der Türkei und in Hamburg. Und wo es dich noch hin verschlägt, wünsche dir auf jeden Fall vor allem ganz viel Spaß dabei.
Danke.
Und Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank für deine Zeit. Und vor allem ganz wichtig natürlich an alle da draußen, holt euch unbedingt sofort das neue Gravelbike-Magazin. Also das müsst ihr haben. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Ab sofort im Handel mit vielen tollen Themen und am besten natürlich gleich im Abo unbedingt. Habt eine tolle Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke. Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.